Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Inge Hülpes, Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle Trier. Frauen in kirchlichen Leitungspositionen sind rar gesät. Bis vor einigen Jahren musste man diese Frage noch bejahen. Inzwischen hat sich einiges getan in Sachen weiblicher Führung in den deutschen Bistümern. Die pastoralen Räume im Bistum Trier etwa werden von Teams geleitet, in denen Männer und Frauen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Eine von ihnen ist Daniela Schmidt, seit knapp einem Jahr Mitglied im Leitungsteam des pastoralen Raums Schweich. Dort sorgt die 38-jährige Volljuristin dafür, dass der Verwaltungsapparat läuft und die Finanzen stimmen. Hi Daniela, schön, dass du heute da bist. Sag, hast du eigentlich lange überlegt, bevor du dich auf diese Leitungsposition beworben hast?
Erstmal wunderschönen guten Morgen, danke, dass ich hier sein darf. Also ich habe wirklich länger überlegt, einfach auch von der Tragweite her. Und als die Bewerbung abgeschickt war in dem Moment, habe ich gewusst, es ist richtig, das zu tun. Also habe ich nicht gezögert, als sie weg war.
Kannst du uns ein bisschen von dir erzählen? Also wo kommst du her? Wie alt bist du? Wie war so dein Ausbildungsgang? Einfach, dass wir ein bisschen was über dich erfahren.
Also ich bin 38 Jahre alt. Ich bin in Stuttgart-Hilfingen geboren, also in Baden-Württemberg und bin, ja, seitdem ich 7 Jahre alt bin, hier in der Umgebung von Trier groß geworden. Habe im Angela Merici Gymnasium Abitur gemacht, dann studiert, bin hier in Trier geblieben, habe Rechtswissenschaften studiert und bin dann ja nach Absolvierung des ersten Staatsexamens dann auch direkt hier geblieben. Habe gedacht, okay, Vorbereitungsdienst mache ich dann eben auch hier im ULG-Bezirk und habe dann von 2015 November bis dann November 2017 meinen juristischen Vorbereitungsdienst absolviert. Und bin dann relativ nahtlos, also ich hatte ein sehr ruhiges Weihnachten, man muss hat keinen Lernstress, kann einfach mal entspannen, nur Bewerbung schreiben, also nur in Gänsefüßchen, aber wirklich entspannt. Und bin dann zum 1. März 2018 dann als Volljuristin, Berufsanfängerin hier im Generalvikariat in der Rechtsabteilung gestartet.
Dann warst du ja danach noch mal eine Zeit lang noch mal an der Universität tätig, als Lehrbeauftragte und als WISMIT, ne?
Genau, also ich war insgesamt 4,5 Jahre erstmal in der Rechtsabteilung und gab dann einfach so ein paar Punkte im Leben, wo ich mir dachte, vielleicht muss ich mir noch mal was anderes anschauen, noch mal einen anderen Blick auf Dinge bekommen und bin dann zur Uni gegangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einen arbeitsrechtlichen Lehrstuhl, um ja einfach auch da die Arbeit noch mal von der anderen Seite her kennenzulernen und habe aber festgestellt, das Herz brennt nicht genug für diese Arbeit und habe einfach festgestellt, ich möchte auch mit Menschen arbeiten, auf eine andere Art und Weise, wie man es an der Uni kann. Und da hatte ich auch einfach Glück, dass diese Ausschreibung gekommen ist und ich mich dann bewerben konnte.
Nun bist du als Volljuristin in diesem Leitungsteam, hast aber auch vor allem ökonomische Kompetenzen auch und Aufgaben. Kannst du kurz umreißen, was so deine Aufgaben sind? Was machst du so im Leitungsteam? Ja.
Sehr gerne. Es ist sehr, sehr vielfältig und ist im Prinzip, wenn man es ganz knapp zusammenfasst, ich mache all das, was nicht zur Pastoral gehört, also den kompletten Verwaltungsapparat. Dazu gehören natürlich auch juristische Aspekte, also auch so Bereiche, sich nochmal mit dem Arbeitsrecht zu beschäftigen, Vertragsgestaltung, dann auch Aspekte Beschlussfassung und diese Dinge, den ökonomischen Bereich, da kommen wir dann mehr rein, natürlich Haushaltsplan erstellen, Jahresabschluss. Da sind natürlich auch Bereiche, die das Steuerrecht betreffen, also diese gesamte Administration. Da könnte man sagen, die Pastoral läuft. Im Prinzip, dass die pastoralen Mitarbeitenden ihre Arbeit machen können, bin ich dann dafür da im Hintergrund, da natürlich auch diese Orga zu machen. Klar, Rechnungen bezahlen, Räume mieten, wie auch immer, Veranstaltungen vorbereiten.
Nun gibt es ja diese Stelle für Frauen in der Leitungsebene noch gar nicht so lang bei uns. Indem wir die pastoralen Räume hier generiert haben oder installiert haben, wurde das ja plötzlich auch für Frauen möglich. eine größere Einheit mitzuleiten. Also das, was früher quasi nur Priestern, Pfarrern vorbehalten war. Bist du da auch schon mal irgendwie auf Gegenwind gestoßen? Also war das auch für die Leute teilweise eine Umstellung, dass da jetzt plötzlich eine Frau auch das Sagen hat?
Ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Bei den Ehrenamtlichen, mit denen wir ja sehr viel zu tun haben, ist es, also da merke ich sehr, sehr viel positive Rückmeldung, die sich einfach freuen, dass natürlich mehr Ansprechpartner da sind, dass ja, die da auch einfach ins Gespräch kommen können. Es ist natürlich ungewohnt, dass auf einmal eben auch Frauen auf dieser Ebene Führung übernehmen. Das merkt man eher an, ja, sagen wir mal, Gesellschaftskooperationen oder an, wie formuliere ich es richtig, auch einfach an Institutionen. Also zum Beispiel, wenn man auf Festivitäten geladen wird, von der Politik her, da hat es sich einfach traditionell eingebürgert, der Herr Pfarrer wird begrüßt. Die weitere Person im Leitungsteam wird schlicht unterschlagen. Oder man stellt sich vor, man ist die Repräsentanz des Leitungsteams und die Politiker werden alle begrüßt. Ja, aber man selber wird nicht begrüßt. Also das ist etwas, wo, glaube ich, einfach die Ehrenamtlichen das schon sehr gut verstehen, dass es, ich glaube, auch ganz gut ist, dass es mehr Ansprechpartner gibt, wo sie einfach sich auch aussuchen können, auch mal einer Frau was zu sagen, aber der dann eben nicht der leitende Pfarrer ist. Aber bei den, ja, sagen wir mal, alteingesessenen Institutionen dauert das noch ein bisschen. Und da merkt man auch, also zum Beispiel, das merke ich bei uns im Leitungsteam, dass eben auch unser Dekan damit überhaupt nicht glücklich ist. Und dass er, wenn wir uns dann auch gemeinsam anmelden, explizit eben auch auf die Begleitung eben der Kollegin aus dem Leitungsteam hinweist, aber dann eben von den Einladenden es unterschlagen wird.
Also es braucht mehr Sichtbarkeit auf jeden Fall. Und muss man das auch wirklich einfordern aktiv, findest du? Oder ist das was, was sich von selbst irgendwann ergibt?
Also man muss es erklären auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man erklärt, was man macht, an welcher Stelle man sitzt, dann wird man sichtbarer. Dann wird es auch fürs Gegenüber sichtbarer. Da gibt es eine weitere Ansprechperson. Also wenn man dann sich vorstellt, man ins Gespräch kommt eben mit den Politikern und auf einmal sagt, okay, ich bin für den Bereich Verwaltung, Finanzen zuständig, dann kommt natürlich dieser Spruch, ja, Finanzen, ganz, ganz wichtig, dann bleiben Sie mal schön bei uns, so ungefähr. Also da merkt man dann schon, natürlich ist es mehr mit einem auch schmunzelnden Auge gesagt, aber wenn Sie dann verstanden haben, wofür man zuständig ist, merken die auch, okay, gut, das ist auch eine weitere Ansprechperson, aber man muss es einfordern und man sollte es auch tun, um auch einfach die eigene Position zu stärken.
Wie würdest du so deinen Führungsstil oder deinen Kommunikationsstil erläutern? Also ist der anders als bei den Männern, die du so kennst in Führung?
Schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass es anders ist, weil ich noch recht jung bin in dieser Position. Man hat eine andere Sicht auf die Dinge. Natürlich, wenn man jetzt auch gegenüber Priestern, wenn man dieses Beispiel bringt eben, hat man manchmal eine andere Sicht auf die Dinge auch einfach, auf die Situation, auf die Hintergründe, weil man manches anders nachvollziehen kann. Ich glaube, dadurch kann man bestimmte Themensituationen anders besprechen. Ich versuche aufgrund der Erfahrungen, die man ja selber gemacht hat als Mitarbeiterin oder auch in unterschiedlichen Settings, auch eine andere Art von Führungskraft zu sein. Man sollte aber nicht unterschätzen oder man sollte nicht, das Gegenüber sollte nicht auch denken, okay, sie ist jetzt klein, sie ist zierlich, sie ist noch jung, dass das nicht gelingt, sich durchzusetzen. Das muss man nicht polternd machen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, je verbindlicher man auftritt, auch in der Art, wie man etwas sagt, und das kann man ganz ruhig und auch sehr freundlich tun, desto besser kann man Führungskraft sein. Und ich glaube, das kann ein Wandel sein oder eine andere Art zu führen sein, wie das ja auch früher gewesen ist. Ein bisschen laut, ein bisschen polternd.
Ja, den Ansatz finde ich interessant, also wirklich auch empathischer zu sein in der Führung und auch aus der eigenen Perspektive als Mitarbeitende Sich zu überlegen, oh, das ist vielleicht, hat mich damals gestört oder das fand ich gut an meinem Chef und das dann auch umzusetzen, aus Erfahrung dann quasi zu lernen. Was hältst du generell von einer Frauenquote? Sagst du, ist nützlich, braucht man oder eher so, nee, muss ich von selbst irgendwie einspielen?
Also ich glaube, es ist erforderlich aktuell noch, dass es eine Quote gibt. Das liegt aber einfach daran, dass man dann gezwungen ist, man als Institution, als Arbeitgeber, eben auch den Blick mehr auf die Frauen zu legen. Und ich glaube, wenn man es dann geschafft hat, Frauen zu etablieren, auch als Vorbild zu etablieren, dass es dann einfacher sein wird, auch weitere Frauen zu gewinnen. Und ich hoffe, das wäre mein Wunsch, dass es dann in der Zukunft dieser Quote nicht mehr bedarf.
Was würdest du dir da auch wünschen an Unterstützung, einerseits vom Arbeitgeber und andererseits auch von der Politik?
Also was man sieht, was weiterhin schwierig ist, ist natürlich Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und das ist natürlich naheliegend, dann natürlich Kindererziehung, aber eben auch der Bereich pflegende Angehörige. Da habe ich das Gefühl, das wird von der Politik zu wenig gesehen. Beziehungsweise da wären die Schwerpunkte noch nicht so gesetzt, dass man sagen kann, das kann man gut vereinbaren. Ich für meine Position kann jetzt sagen, dass ich das sehr gut vereinbaren kann, meine Familie zu Hause da eben auch mit einzubeziehen, mich um meine Großmutter zu kümmern und auch für sie da zu sein. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze, dass ich das kann. Das gibt die Position, diese Flexibilität. Dafür muss man auch dankbar sein, denn es gibt andere Arbeitgeber, bei denen das nicht so ist. Ich glaube, da muss einfach die Gesellschaft offener für werden, dass wir andere Modelle brauchen. Also grundsätzlich einfach, wie arbeiten wir, wo arbeiten wir. Klar, es braucht geregelte Strukturen, das ist wichtig, aber ich merke schon aktuell, dass es auch von Vorteil sein kann, dass ich es besser legen kann, mal frühmorgens, vielleicht noch abends was zu machen, um dann eben auch, wenn ein Engpass ist, dann eben auch für meine Großmutter da sein zu können.
Also mehr Flexibilität auf jeden Fall. Es gibt ja auch zum Beispiel Modelle wie geteilte Leitung oder Leitung in Teilzeit. Also wären das Modelle, die hilfreich wären?
Also man sollte es auf jeden Fall versuchen. Man sollte sich dem nicht verschließen. Man sollte schauen, funktioniert es. Da muss man wahrscheinlich auch den Blick drauf haben, welche Positionen wären dafür geeignet, um dann eben Schlüsse daraus zu ziehen. Geht es grundsätzlich? Oder geht es in der Position nicht? Liegt es an den Menschen? Aber ich finde es schon wichtig, dass wir auch Verantwortung, die eine Führungsposition mit sich bringt, dass man die auf mehrere Schultern verteilt. Und das muss man sagen, wenn man sich jetzt die Struktur des Leitungsteams anschaut. Das ist ein sehr guter erster Versuch, weil wir merken, dass die Stärken, die jeder im Team mitbringt, bestmöglich eingesetzt werden. Und natürlich die Aufgaben, die mir nicht so gut liegen, aber sehr gut meine anderen Teammitglieder übernehmen können, erfüllen können. Und Aufgaben, die jetzt, sagen wir mal, nicht die Lieblingsaufgaben des restlichen Teams sind, kann ich sehr gut übernehmen, weil ich eben aus dem Bereich eben der Verwaltung komme, dass ich da auch weiß juristisch, wie sind die Zusammenhänge, ich habe einen anderen Blick auf Vorgänge, wie das eben dann eben die pastoralen, also Leitungsteammitglieder haben, was ja auch normal ist, es ist nicht ihre Aufgabe und nicht ihre Kernkompetenz.
Wenn du jetzt mal so 10 Jahre in die Zukunft schaust, welche Akzente möchtest du da gesetzt haben?
Ich hoffe, dass wir es noch mehr erreichen, für die Menschen vor Ort etwas zu tun. Also ich muss sagen, mein jetzt bald erstes Jahr, ich bin ja zum April 24 gestartet im Leitungsteam, war natürlich geprägt von Einarbeitung, von dann eben auch Visitation, von einfach auch sehr vielen administrativen Dingen, die gemacht werden müssen, wo man reinfinden muss. Und wenn ich jetzt langfristig sehe, all diese Dinge wird man mit der Zeit sehr viel einfacher absolvieren können, für die Menschen vor Ort etwas tun zu können, ihnen entweder Räume geschaffen zu haben, wohin sie kommen können, ob jung, ob alt, es auch geschafft zu haben. Das ist so ein Wunsch von mir und auch ein Projekt, was ich mir vorgenommen habe zu erreichen, auch zu schauen, wie können wir eben die ganz Jungen in Kita und auch in Grundschule noch mehr zur Bildung bringen. also auch im Bereich, wie können wir ihre Lesefähigkeiten stärken. Also ich denke da ganz besonders eben an die katholisch-öffentlichen Büchereien. Wie können wir es dahin bekommen, eben das auch schmackhaft zu machen. Lesen ist cool sozusagen. Und darüber dann auch Bildung zu vermitteln und auch diesen jungen Menschen einen Ort zu schaffen, zu bieten, wohin sie gerne kommen, wo sie beschützt sind, wo sie einen Schutzraum finden. Und wenn wir das hinbekommen, auf lange Sicht auch dann Schutzraum für ältere Menschen zu finden oder auch Menschen, die aktuell nichts mit der Kirche zu tun haben, zu ihnen zu sagen, es ist in Ordnung, dass ihr Vorbehalte habt, aber wir möchten euch aufzeigen, was wir Gutes tun.
Da fällt mir jetzt gerade noch was zu ein. Und zwar gibt es ja auch immer dieses seltsame Narrativ der Stutenbissigkeit. Dass man sagt, ne, sobald Frauen irgendwie in Führungspositionen kommen, packen die ihre Ellbogen aus und oft ist das dann unter Frauen irgendwie unangenehm. Ich habe das eher anders wahrgenommen und zwar so, dass Frauen sich gegenseitig fördern und unterstützen. Du hast ja auch bei dem Mentoring-Programm vom Hildegardesverein mitgemacht, warst da Teilnehmerin, warst da Mentee. Wenn du uns da noch zwei Sätze zu sagen könntest, wie läuft das so ab? Ist das empfehlenswert und was hast du davon mitgenommen?
Also erstmal das Wichtigste, es ist empfehlenswert und wer überlegt, in der Zukunft Verantwortung übernehmen zu wollen, Führungsverantwortung übernehmen zu wollen, sollte sich auf jeden Fall bewerben. Ich habe es auch mich beworben, um herauszufinden, ist Führungskraft etwas für mich. Also man stellt sich das vor, ja, ich kann das, heißt aber nicht, dass man es wirklich kann. Und dieses Programm hilft einem auch über, weil es ist halt über ein Jahr dabei herauszufinden und auch kennenzulernen, was bedeutet es eigentlich, Führungskraft zu sein. Man lernt die Hintergründe kennen, wie funktioniert Führung, wie sind auch die Strukturen, wie wichtig auch Netzwerken ist. Und man lernt natürlich dadurch, dass eben die 27 Bistümer teilnehmen, nicht immer in jedem Durchgang, aber eben das schon eine große Möglichkeit ist an unterschiedlichen Menschen, lernt man auch einfach wunderbare Frauen aus ganz Deutschland kennen. Und das ist dann eben eine sehr gute Möglichkeit auch zu netzwerken. Etwas, was ich vorher ja nicht so wahrgenommen, beziehungsweise ich habe nicht gedacht, dass es so wichtig ist, aber es ist einfach so, Kontakte zu haben, auch mal nachfragen zu können, wie macht ihr das? Also ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit auch, um zu zeigen, hier bin ich. Also auch um sichtbar zu werden, das ist auch etwas, was häufig gesagt wird. Ich bin hier, weil ich sichtbar werden möchte für meine Institution. Also dass deutlich wird, was kann ich? Und das ist der Mehrwert, den dann später eben der Arbeitgeber haben wird. Und ich muss sagen, ich fand es wunderbar. Also diese ganze Zeit, man hat eine wunderbare Mentorin, hatte ich jetzt an meiner Seite, wo man sich sehr intensiv auch austauschen konnte, wo man auch kritisch über Situationen spricht, wo man auch einfach einen sehr klaren, nüchternen Blick darauf bekommt, was bedeutet Führung. Man soll sich trauen, man soll mutig sein. Auch mal was versuchen und feststellen, das war's halt nicht. Also das habe ich ja auch gemacht. Ich habe an der Uni mal mein Glück versucht und dachte, ja, es könnte was sein und habe aber festgestellt, wo ich vorher war, das hat mir schon ganz gut gefallen. Also das einfach, wirklich offen sein, mutig sein und auch Vertrauen in sich haben. Also das muss ich sagen, dass das ist auch etwas, was einfach häufig ist. Man traut sich Dinge nicht zu. Man denkt, ah nein, andere können das besser. Warum sollte ich das jetzt gerade tun? Und da einfach zu sagen, ja, ich mache es jetzt einfach mal und schau dann, was es gegenüber sagt.
Daniela, du hast eine Sehbehinderung. Hatte dich jemals eingeschränkt? War das schwierig auf deinem Weg in diese Führungsposition? Wie bist du damit umgegangen?
Also schwierig war es tatsächlich während dem Studium. Die Augenerkrankung war zwar rund ums Abitur bekannt geworden, aber die Auswirkungen, die damit verbunden sind, waren nicht klar. Also während dem Studium hatte ich am Anfang sehr zu kämpfen, da ich ja, einfach Probleme habe in kurzer Zeit, und das wird eben im Jurastudium verlangt, auf sehr kurze Zeit einen Sachverhalt zu erfassen, den Text klassisch scannen zu können. Da ist einfach meine Augenerkrankung, Retinitis pigmentosa, hinderlich gewesen. Das hat etwas gedauert, bis man dann mit Ärzten und auch dann mit Gutachten einen Weg gefunden hat, wie ich die Prüfungen beschreiten kann, Unterstützung bekomme, Hilfsmittel bekomme. Dann auf dem Weg ins Berufsleben tatsächlich war es keine Beeinträchtigung, oder sagen wir so, die Beeinträchtigung hat mich nicht gehindert daran, als Volljuristin zu arbeiten. Schwierig war es tatsächlich mit ja, der Arbeitsagentur. Die hat am Anfang, glaube ich, nicht so ganz das Vertrauen gehabt, dass man mir eine Stelle als Volljuristin geben kann. Also da hat man versucht, einfachere Jobs mir zu geben als Sachbearbeiterin in der Verwaltung, und war dann auch höchst pikiert, dass ich so eine Stelle dann nach Zuschlag abgelehnt habe, weil ich eben noch Ausschreibungen als Volljuristin laufen hatte. Aber jetzt so im Verfahren auf eine Volljuristenstelle hin hat es mich nicht beeinträchtigt. Man muss aber ehrlich sagen, und ich finde, das sollte man auch tun, dass man dem Gegenüber auch klar kommuniziert, wo liegt die Beeinträchtigung, was bedeutet das und auch welche Hilfsmittel benötige ich. Das habe ich sehr deutlich gemacht, schon bei meiner sozusagen Erstbewerbung als Volljuristin, und dann eben auch nochmal, da war das zwar schon klar, aber einfach nochmal darauf hingewiesen im Leitungsteam, dass ich bin nicht mobil. Also ich bin schon auf ÖPNV angewiesen, aber ich kann eben nicht von A nach B schnell reisen. Oder eben, wenn es jetzt eine Tätigkeit wäre, wo viele Dienstreisen mit verbunden wären, dann müsste ich sagen, ich glaube, das wäre dann nichts für mich. Also da muss man auch ehrlich sein. Aber das muss ich sagen, ich bin immer sehr wertschätzend behandelt worden. Und es war kein Hindernis für mich, diese Tätigkeit auszuüben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eben auch an alle, die damit spielen, sich auf Stellen zu bewerben, egal auf welche Stellen, und die eben eine Beeinträchtigung haben, da auch einfach mutig zu sein wieder und zu sagen, ich versuche es. Weil ich glaube, ich bin da schon ein Beispiel zu sagen, ich habe zwar eine Beeinträchtigung und die ist auch mit 80 nicht ganz gering, aber in dem, was ich tue, zeige ich jeden Tag, dass ich dem gewachsen bin, den Aufgaben, dass ich mit Unterstützung, mit Hilfsmitteln zurechtkomme. Ich brauche manchmal länger, um einen Text zu lesen, zu bearbeiten. Ich arbeite mit dann eben einer deutlich größeren Schriftgröße. Aber das funktioniert. Und da habe ich immer eine ja sehr große Wertschätzung erfahren und auch einfach eine Offenheit.
Daniela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview.
Ich sage vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.